Ja, hallihallo und Tag auch. Da sind wir wieder bei Wir sehen was, was ihr nicht seht, dem inklusiven Podcast mit Werner Mommsen.
Und Tamara Keit.
Ja, die Woche ist wieder rum. Wir sind wieder da. Ihr seid auch wieder da. Das freut uns sehr. Und Timmy, heute Morgen sind wir schon um 10 Uhr angefangen. Ist nicht deine Zeit, ne?
Ja, also, naja, sagen wir es mal so. Ich komme hier rein, habe gerade einen halben Schluck Kaffee getrunken und dann gleich hier in den Raum rein. Also es war heute ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe es trotzdem geschafft.
Du, und hier ist ja richtig wieder was los.
Ja, es wird langsam wieder voller. Also wir gehen mit großen Schritten auf die Normalität wieder zu. Ist ja auch ganz gut so. Ja, aber ich bin mal gespannt.
Ja, vor allen Dingen sind wir gespannt. Also wenn jetzt gleich irgendwie jemand reinkommt hier, dann liegt das daran, der will nur mal am Rechten gucken. Man hört auch immer ständig Stimmen. Also wenn ihr jetzt noch Stimmen neben uns hört von draußen, dann kann das sein, dass das hier unsere Mitmenschen sind, die hier auch proben wollen heute und zugange sind, ne?
Ja, hier läuft ja der ganz normale Arbeitsbetrieb. Wir sind ja nach wie vor in dem Proberaum der Bahner 16 hier. Und da kann es natürlich mal sein, wenn einer irgendwas braucht und das dann mal hier einer reinkommt. Und da das jetzt mehr Leute sind, steigt die Chance natürlich.
Ja. Denn ich muss fragen, bist du EM-Fieber, hat es dich schon gepackt?
Also ich hatte es schon mal mehr gepackt, irgendwie, dass ich es intensiver verfolgt habe. Jetzt wäre es beinahe an mir vorbeigegangen irgendwie. Aber jetzt ist natürlich auch hier großes Drama passiert, da mit dem dänischen Spieler, der Eriksen, da zusammengebracht
hat. Ne? Ja. Aber ihm soll es ja gut geben, habe ich gehört.
Ja, ja, aber das muss ziemlich dramatisch ausgesehen haben. Die haben sie direkt da auf dem Feld ja noch Herzdruckmassage gemacht. Und der hatte ja Herzstillstand.
Ja, der war ganz weg, ne?
Ja, der war ganz weg. Und aber dann später schrieb er wohl auch wieder, dass es ihm gut geht, ist im Krankenhaus und ist auch nach wie vor stabil. Und ja, und alle sind natürlich erleichtert und denen haben ja auch gesagt, die wollen das Turnier trotzdem fortsetzen.
Ja, das fand ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Das war ihm ein ganz gutes Zeichen.
Ich meine, selbst wenn er es nicht geschafft hätte, der hätte das sicherlich nicht gewollt, dass seine Mannschaft jetzt wegen ihm die EM knickt. Also glaube ich nicht.
Guckst du denn morgen Deutschland?
Ja, vielleicht, mal gucken, wenn ich dazu komme. Also ich habe ja dienstags auch immer Assistenz und deswegen mal gucken.
Bin mal gespannt. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar... Wir sind sozusagen, haben wir Beistand von oben. Wir haben heute den Landespastor hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir sagen, weil das ist, ich weiß nicht, ob der das dann weiterträgt, ne, wenn wir vom Himmelstor stehen.
Gibt's nichts zu Weihnachten.
Aber nächstes Jahr auch schon können wir das wieder beichten. Aber bis dahin müssen wir uns das aufschreiben, was wir verkehrt
haben. Toll, das ist ja wieder mein Job, oder was?
Es ist der Landespastor Dirk Ahrens. Und Herr Ahrens, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind.
Jo, moin moin. Schön, ja, moin, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, natürlich. Ja. Das ist schön. Und das ist gar nicht mal am Feiertag oder was, ne?
Sind Sie
EM-Fieber? Gucken Sie?
Nee, tatsächlich eigentlich nicht so. Also tatsächlich, wenn ich überhaupt Fußball gucke, bin ich so ein Turniergucker. Aber bisher hat es mich noch nicht erreicht. Also mal schauen. Vielleicht, wenn die deutsche Mannschaft startet und ich schaue dann auch mal rein. Aber zurzeit ist einfach das Wetter so toll. Wenn ich mal echt ein paar freie Minuten habe, dann will ich auch rausgehen und nicht vor der Glotze hocken.
Das stimmt. Was sind so Ihre Leidenschaften? Was machen Sie, wenn Sie nicht pastoral zugange sind?
Wenn ich nicht pastoral zu sagen, na, das ist ja ein Lebensberuf. Ne? Das ist man ja von morgens bis abends. Ne? Ja, das hört überhaupt nicht auf. Aber was ich zurzeit, ich meine, das ist auch alles ein bisschen Corona-bedingt. Ne? Ich lese gerne, ich gehe gerne spazieren und wenn ich das sage, langweile ich mich schon zu Tode. Also ich habe einfach genug zu tun gehabt in der letzten Zeit und ich hoffe, dass wenn jetzt Corona sich wieder mal ein bisschen verflüchtigt, dass ich dann auch mehr Zeit habe für meine Freunde und mal auch feiern gehen kann. Und ich habe eine solche Sehnsucht, mal wieder in einer netten Bar zu sitzen und einen Drink zu mir zu nehmen. Und das ohne Maske und so ganz unkompliziert. Das wäre echt cool.
Oder auch mal 2, 3 und mal so ein bisschen aus dem Rahmen wieder fallen oder was, ne, oder? Wäre auch mal schön, oder?
Ja, meinetwegen kann man auch mal aus dem Rahmen fallen, aber das werde ich euch jetzt hier im Fernsehen nicht erzählen. Ach,
ich wollte ihn so ein bisschen kitzeln, dass er mal so, wie so ein Pastor feiert. Das ist ja auch mal, wie beim Pastor sind Kojojo, ne?
Aber es ist ja tatsächlich, die Überlegung, glaub, die Masken da ist zu kippen so wieder.
Ist nicht so viel Unterschied, ne?
Nee, glaube ich nicht.
Was heißt denn Landespastor? Das heißt, Sie sind der Hauptpastor von Hamburg, kann man das so sagen?
Ja, so ein bisschen kann man das so sagen, obwohl das dann auch nur so halb stimmt. Also ich nehme mal einen etwas anderen schrägen Vergleich und sage, die Bischöfin leitet die Kirche und der Landespastor leitet die Diakonie, also die soziale Arbeit der Kirche, so ungefähr. Und es bezieht sich deshalb aufs Bundesland, weil die Sozialpolitik ja im Bundesland gemacht wird.
Das heißt, die Bischöfin ist Frau Wölki sozusagen bei uns. bei der Evangelie.
Frau Hese.
Ich wollte nur sozusagen jetzt mal so, dass wir die Hierarchie mal zusammenkriegen, weil die meisten kennen sich mit so einem nicht so richtig aus. Aber so auf der Höhe ist die Bischöfin, ist mit Herrn Hese, der jetzt ja auch in den ewigen Jagdgründen ist, aber und Frau also der Wölki, das ist so die Ebene. Und Sie sind denn für die Diakonie zuständig?
Ja, nur das, ihr seid ja jetzt völlig im katholischen Metier. Ja. Da ist ja sowieso kaum jemand katholisch. Nee, das
stimmt, aber die sind doch ständig im Fernsehen, damit die anderen dann mal einordnen können.
Ja, aber da will ich auch gar nichts mehr viel mit zu tun haben auf der
Nee, das kann ich verstehen.
Also ich bin ja evangelisch. Das hat ja auch Gründe, dass ich evangelisch bin. Nee, das, und die Bischöfin in Hamburg ist Frau Fers, Kirsten Fers, ist gerade wiedergewählt worden. Wir wählen die ja auch in der großen Synode und so. Ne? So, und ich bin zuständig für die soziale Arbeit und für die Diakonie.
Wo wir gerade die Konfession so ein bisschen am Wickel haben. Ich meine, man wird es ja meistens reingeboren jetzt so in die Konfession, evangelisch-katholisch. Ich meine, man ist ja ein bisschen froh, dass man bei uns im Norden eher so in die Evangelität reingeboren wird, oder? Also wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, wenn Sie jetzt Katholik wären, wären Sie dann auch Landespastor, ist man da nicht. Was ist man dann da vergleichbar?
Ja, weiß ich nicht, Caritas-Chef oder sowas. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch ein ziemlich schwieriges Thema. Also weil das eine ist sozusagen die Institution, die, glaube ich, eine Menge Fehler gemacht hat, wobei wir ja auch fern davon sind, keine Fehler zu machen.
Das stimmt.
Und das andere sind die Menschen. Und für die Menschen ist das, glaube ich, richtig schwierig momentan mit in ihrer katholischen Kirche zu sein, weil das ist ja trotzdem ihre Heimat. Ne? Das ist ja zu Hause, das ist ja wie eine Familie. Das wird man ja nicht einfach los oder so, dadurch, dass man ärgerlich ist, sondern man bleibt damit verhaftet. Und ich weiß, dass das einigen Menschen in unserer Stadt richtig, richtig schwer fällt zurzeit. Ja.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja um Gott. Es geht ja auch nicht um die Institution und nicht um die Menschen, sondern letztendlich
das
Leben
Um Gott herum. Und im Moment muss man sagen, im Moment sieht die katholische Kirche nicht so richtig gut aus, aber es gibt Zeiten in der Kirchengeschichte, da sah die evangelische Kirche nicht so richtig gut aus. Also immer ganz vorsichtig so.
Ja,
wir sind eben alle nicht so richtig perfekt.
Kehren wir vor der eigenen Tür. Aber Sie haben das auch schon angesprochen, wir reden über die Menschen, wir wollen auch über Menschlichkeit reden. Sie sind nämlich Vorsitzender der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit, also mit Doppel-M, also großes zweimal mit und Menschlichkeit. Und das ist ja auch unser Thema, Inklusion, Menschlichkeit. Und unter anderem machen Sie ganz viel für gegen, also Obdachlosigkeit und mit Obdachlosen, unter anderem den Mitternachtsbus. Vielleicht erzählen Sie einfach mal alles, was Sie so machen, denn muss ich das nicht erzählen.
Oha. Also zum Thema Obdachlosigkeit meinen Sie jetzt, ne?
Ja, oder generell vielleicht nochmal kurz, was da alles gemacht wird bei der Diakonie und so.
Naja, also ich sag mal, also ich mache das auch nochmal ganz kurz so als Landespastor bin ich sozusagen der Chefinteressenvertreter für alle diakonischen Einrichtungen und Projekte in Hamburg. Und das sind etwas über 300 und insgesamt arbeiten da ungefähr 20.000 Menschen in Hamburg in diesen diakonischen Zusammenhängen. Und Thema Wohnungslosigkeit, also tatsächlich ist das ein Thema, für das ich mich persönlich auch relativ stark engagiere. Wir haben vor ein paar Jahren eine Kampagne gehabt, Hashtag einfach wohnen. Und dann bin ich Herausgeber von Hinz und Kunst. Hinz und Kunst ist ja auch bekannt, ne? Als Straßenmagazin so. Bin auf dem Level ganz viel damit beschäftigt. Und ich glaube, ganz viele haben mitgekriegt jetzt, dass wir über Winter auch zum Schutz vor Corona und vor Kälte es geschafft haben, 130 Wohnungslose in Hotelzimmern unterzubringen. Und das war echt richtig cool. Das ist auch unter anderem durch Unterstützung der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit möglich gewesen. Weil es kostet natürlich richtig Geld, 130 Leute, also 4 Monate, 5 Monate in Hotels unterzubringen. Hat aber geklappt, weil 500.000 Euro gespendet wurden. Das war echt eine richtig klasse Geschichte.
Wo kam das Geld her?
Ja, zum einen, also die Startspende hat die Firma Remzma gemacht. Und dann haben die Mitarbeiter von Remzma gesagt, das finden wir so cool, was unsere Firma macht, das unterstützen wir auch als Mitarbeiter nochmal. Und dann haben die Fans des FC St. Pauli eine ordentliche Summe gespendet und dann eben die Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hoffentlich vergesse ich jetzt niemanden.
Ja, ohne Gewehr. Ja. Also,
ohne Gewehr.
Spendern an dieser Stelle, wenn Sie es hören, also toll, dass ihr dabei wart schon mal, da haben wir es durch.
So machen wir das, genau, das ist richtig gut. Weil es ist natürlich immer doof, wenn ich jetzt gespendet habe, sitze ich davor und denke, oh, an mich hat er nicht gedacht.
Nee, das wollen wir nicht. Nein, es ist alles sehr gut. Wir müssen auch ein bisschen über Vorurteile bei sowas reden. Ich meine, was haben denn die Hoteliers gesagt? Haben die nicht gedacht, komm, jetzt nehmen die Jungs uns den Laden auseinander, mal ganz ehrlich?
Also, Das war, glaube ich, ein Gemisch. Also erstmal solche Hoteliers, die sowas gedacht haben, hätten uns natürlich keine Hotelzimmer gegeben. Ne? Aber die, die uns Hotelzimmer gegeben haben, da waren eine ganze Menge bei, die schon Erfahrung mit unserer Kundschaft hatten. Das haben wir im Frühjahr auch schon mal gemacht, im letzten Frühjahr, während des ersten Lockdowns. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und Hinz und Kunst hatte auch schon Erfahrung mit Hotelunterbringung, so dass man so auf so ein paar erfahrene Leute zurückgreifen konnte und die konnten ihren Kollegen sagen, hey, da passiert gar nichts Schlimmes. Und tatsächlich war das auch so. Es hat nirgendwo richtig Schäden gegeben. Und wenn man so einen erfahrenen Hotelier fragt, ne, der sagt, also das Problem ist doch hier nicht, wenn so ein einzelner Mensch, der hier friedlich vor sich hin lebt, Sie müssen hier mal einen Junggesellenabschied im Hotel haben, dann wissen Sie, was los ist. Ne? Ja, ja. Das ist eigentlich auch ein mieses Vorurteil, ne? weil die Leute, das habe ich so erfahren, sind einfach nur wahnsinnig froh, einen Raum für sich zu haben und mal eine Tür hinter sich zumachen zu können. Ne?
Also ich habe schon
da echt rührende Szenen gegeben zu Anfang, als die in ihre Zimmer gekommen sind.
Ich habe schon Obdachlose erlebt, da hat man denen gar nicht angesehen, dass sie auf der Straße leben. Die waren sauber, die waren gepflegt, die wussten, wo sie ihre Wäsche sauber kriegen, wo sie sich selbst sauber kriegen. Also Leute, die da halt denken, dass Obdachlose nur ja, verdreckt und ungepflegt sind, das stimmt ja so gar nicht. Ne?
Sind ja die ganz normale Leute. Obdachlosen Menschen erkennt man nicht.
Ja. Also man hat immer so, ne, wenn manche Leute haben ja so ein Klischeebild vor Augen, ne, wenn die halt an einen Obdachlosen denken, dann denken die halt so einer, der mit der Bierflasche da sitzt und ja, sich nicht auf die Reihe bekommt, aber das ist ja gar nicht so. Also das ist ja gar nicht die Wahrheit.
Über wie viele Menschen reden wir, wenn wir über Obdachlosigkeit in Hamburg reden?
Ja, das sind eher so Schätzwerte, man weiß das nicht so ganz genau, aber 2500 ungefähr, würde ich sagen, die jetzt so auf der Straße sind. Ja.
Und dieses
ohne Gewehr, weil man kann es nicht richtig gut zählen. Ne?
Die sind ja auch nicht gemeldet und es gibt ja keine Stelle, wo die erfasst werden. Ne? Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Projekt mit dem Hotel. Das ist jetzt, ist jetzt ausgelaufen. Jetzt mussten die alle wieder raus. Ne?
Ja, das ist Teil des Dramas dabei. Ne? Das ist natürlich echt tragisch. Dann hast du da 5 Monate, 6 Monate ein Zimmer für dich gehabt und konntest zu dir kommen. Viele sind richtig gesund geworden wieder und haben Kräfte gesammelt. Und eine ganze Zahl von Leuten haben auch angefangen, irgendwie ihr Leben neu zu organisieren. Ich weiß von 10, 15 Leuten, die richtig eine Wohnung gefunden haben, 10, 15 Leute um den Dreh, die richtig auch Jobs gefunden haben. Also das ist schon echt ganz cool. Und dann ist es umso schlimmer, wenn man dann nicht für jeden sozusagen einen Anschluss hat. Und sagt so, super, jetzt habt ihr hier 5 Monate, 6 Monate gewohnt, jetzt seid ihr geimpft und jetzt geht's zurück auf die Straße. Das ist echt hart. Das ist richtig hart. Das ist auch für uns schwer erträglich. Die Alternative wäre, man macht es nicht und das geht einfach nicht. Also natürlich muss man es machen. Aber es geht echt an die Grenze. Und ich weiß von Kollegen, Sozialarbeiter, die sagen, ich ertrag das kaum.
Sind denn, wo Sie gerade gesagt haben, Impfen, hat das ganz gut funktioniert, die Impfkampagne in Hamburg mit den Obdachlosen? Haben die das akzeptiert? Wollten die geimpft werden? Haben die sich geweigert? Haben die es mitgemacht?
Also das tatsächlich tendenziell hat das richtig super funktioniert. Die Stadt hat auch irgendwie ziemlich schlau entschieden gleich, wenn wir Johnson & Johnson kriegen, also das, was man nur einmal verimpfen muss, dann geben wir das als allererstes an die Wohnungslosen, damit die nicht zweimal irgendwo ankommen müssen und einen zweiten Termin haben müssen und so weiter. Das war eine richtig schlaue Entscheidung. Und ich habe erlebt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass die allermeisten total happy waren. Das war ja übrigens auch ein Grund, warum es einen Bedarf nach der Hotelunterbringung gab, weil viele Obdachlose gesagt haben, ich bleibe lieber auf der Straße, ich gehe nicht in eine größere Unterkunft und infiziere mich dann da oder so. Die haben einfach auch, ganz viele haben einfach auch Schiss gehabt, sich anzustecken im Winternotprogramm, also da in den größeren Unterkünften. Und sie haben Schiss gehabt, das geht ja auch vielen so vor, zu vielen Menschen und zu viel Enge. Also es gibt ja eine ganze Zahl von Leuten, die auf der Straße leben, auch weil sie so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten haben.
Ja, und großen Freiheitsdrang und so, ne?
Ja, genau. Ja.
Weiß man denn was über Fälle, wie viele Fälle von Covid es gegeben hat bei Obdachlosen? Hat man da irgendwie Zahlen oder so?
Also ich habe nicht so genaue, Wir wissen ja, dass es einmal in einer städtischen Unterkunft irgendwie einen Ausbruch gegeben hat, aber die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Das waren irgendwie, glaube ich, 20, 30 Leute irgendwie so um den Dreh und die sind dann ja komplett in die Quarantäne gegangen. Und bei uns gab es, soweit ich weiß, niemanden in der Hotelunterbringung. Aber das kann ich nicht beeiden hier. Das,
nee, klar. Ja. Diese Hotelunterbringung ist ja auch wieder ein Argument dafür und da gibt es ja viele Befürworter von, was heißt das, Housing zuerst oder was? Dass man
Housing first, genau.
Housing first, Housing, ne? First.
Ja, das ist eine Art und Weise, also wir haben ja in Deutschland, ich fange mal an, wie wir es haben, ne?
Ja.
Wir haben ja in Deutschland die eigentlich ziemlich verquere Situation, dass Wohnungslose auf der Straße leben und sich so lange irgendwie beraten und sozusagen konsolidieren müssen, bis sie dann in eine Wohnung ziehen können. Und das muss man sich mal klar machen. Also stellt euch mal vor, ihr würdet auf der Straße leben. Also ich muss mir das bei mir noch ganz lebhaft vorstellen. Erstens, klar trinke ich, um die Kälte und den Stress und den Frust und so überzuwinden. Ich bewundere jeden Menschen, der auf der Straße lebt, der kein Alkoholiker ist. Weil ich gar nicht weiß, wie man sowas aushält. Also ohne Dröhnstoff, sage ich mal. Ne?
Ja, klar.
Finde ich total beeindruckend. Und dann die Fantasie, ich wohne da auf der Straße, ich bin total in meinem Überlebenskampf eingespannt. Ne? Ihr habt ja eben schon gesagt, es gibt manche, die haben saubere Wäsche und sonst was und sind geduscht. Ne? Was das an Organisationsaufwand bedeutet. Ja, ne? Wir gehen mal kurz an die Waschmaschine oder unter die Dusche. Ne? Aber da für Menschen, die wohnungslos sind, ist das ja ein Riesen. Die müssen durch die halbe Stadt, die müssen die richtige Waschmaschine
finden. Das ist eine Tagesaktion.
Und so weiter. Irre, ne? Das ist echt irre. Und das finde ich total beeindruckend, wenn Leute das hinkriegen. So, jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ging um Housing First.
Ach ja, Housing First, genau. Und in vielen Ländern der Welt macht man das genau umgekehrt und sagt, wenn jemand obdachlos ist, dann kriegt er als allererstes erstmal eine Wohnung, wo er einen eigenen Schlüssel hat, wo er die Tür hinter sich zumachen kann, wo er Privatsphäre entwickeln kann. Und dann beraten wir ihn in der Wohnung so sehr, dass er sein Leben wieder in den Griff kriegt. Mhm. Und das ist natürlich viel logischer, dass das funktionieren kann. Ja. Weil, habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube, wäre gar nicht gut beratbar, wenn ich auf der Straße leben müsste.
Aber das ist ja auch ein bisschen, das ist so ein deutsches Prinzip. Ich glaube, der Deutsche will immer gerne bekehren. Ne? Es ist ja auch, wenn manchen Leuten den Obdachlosen Geld geben, dann sagen sie auch noch dazu, aber kauf dir da keinen Alkohol von oder was. Ne? Als wenn sie
ja,
es denn nicht täten oder so.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Ja, man muss sich das erarbeiten, ne? Also man muss sich das erarbeiten, so, das ist man denn wohnfähig? Diese Frage kriege ich auch öfter mal. Sind denn die Leute wohnfähig? Ich sage, ja, jeder Mensch ist wohnfähig. So, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie viel Unterstützung man möglicherweise braucht, wie viel Assistenz man braucht, um sein Leben gut führen zu können. Aber das kriegt man ja hin. Und ist im Übrigen viel auch von den gesellschaftlichen Kosten viel günstiger, als Leute auf der Straße leben zu lassen. Das ist ja, mal abgesehen davon, dass das extrem schlimm ist für die Menschen, aber auch, ich finde es auch schlimm für unsere Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich durch die Innenstadt gehe oder so und da wirklich in jedem Hauseingang jemand liegt, ich finde das schlimm für uns.
Mir geht es immer so, wenn ich diese Menschen sehe, stelle ich mir immer die als kleines Kind vor, wie die mal von einem Leben geträumt haben, was die mal so leben wollten. Und dann denke ich, das haben die bestimmt niemals gedacht, dass die mal so leben wollen. Und dann rührt mich da und tut das so weh. Ich meine, das tut sowieso weh, aber dann ist es fast nicht erträglich. Ne? Das,
ja.
Also in England fand ich es noch schlimmer, als ich in London war oder in Brighton. Also da gibt es wesentlich mehr Leute, habe ich das Gefühl, die da auf der Straße sitzen. Da merkt man das noch krasser, finde ich.
Aber es gibt ja auch, muss man ja auch mal sagen, ganz klar diese Diskrepanz, dass es auch echt schwer ist, diesen Menschen zu helfen. Ne? Weil viele ja wirklich an so einem Punkt angekommen sind, dass es einfach auch mit Durchhaltevermögen wirklich ganz schlecht aussieht, oder nicht? Oder ist das auch ein großes Vorurteil?
Naja, also ich meine, das kommt ja so ein bisschen drauf an. Erstmal, wenn du lange genug auf der Straße bist, dann bist du kaputt. Also die Straße macht dich kaputt, die verhärtet dich, die macht dich, natürlich irgendwie gerätst du in immer mehr Abhängigkeiten. Und wenn du eine psychische Erkrankung hattest, dann ist die aber richtig schön in der Blüte auf so einer Straße. Ne? Das merken wir, wenn die Leute zurückkommen und einen eigenen Raum kriegen und eine Tür hinter sich zumachen können, dann beruhigen die sich, dann werden sie stabiler. Deshalb haben wir im Übrigen ja auch keine Schadensfälle oder sowas, weil das einfach ganz normale, sehr ruhige, manchmal sogar eher scheue Bewohner sind in so einem Hotel. Ne? Und man gerät ja auch nicht auf die Straße, weil man so besonders aggressiv oder gefährlich ist. Die meisten geraten auf die Straße, weil sie zu gut sind für diese Welt, weil sie es nicht schaffen, Dinge in der Härte durchzuorganisieren, wie das möglicherweise nötig wäre, weil sie sich nicht gut organisieren können und so. Aber ja, nicht, weil sie besonders gefährlich wären oder besonders gewalttätig. Ja, also insofern. Ja.
Wie groß ist denn die Bereitschaft von privaten Vermietern, Wohnungen an Obdachlose zu vermieten? Wahrscheinlich nicht besonders groß, ne?
Nee, die ist wahrscheinlich tatsächlich nicht besonders groß. Es gibt immer wieder mal jemanden, aber natürlich, weil es diese ganzen Fantasien gibt, ne? Also schwierige Menschen und so weiter. Und ich finde ja, die Grundfrage ist ja bei dieser ganzen Beratung und Betreuung, mit welcher Zielstellung denn? Also wenn ich erstmal sage, da liegt ein Mensch auf der Straße und der verelendet und ich kann dem eine kleine Wohnung geben und dann verelendet er nicht mehr, sondern führt ein normales kleines Leben, was weiß ich, mit Hartz IV oder sowas, dann ist das ein Riesenerfolg. Ne? Also mit der bestimmten entsprechenden Assistenz drumherum, dann ist das aber ein Riesenerfolg. Wenn ich natürlich die Fantasie habe, der muss jetzt von der Straße, dann muss er trockener Alkoholiker werden, der darf nie wieder was trinken und dann soll er möglichst eine Ingenieurslaufbahn eintreten und irgendwann ein Häuschen in Pinneberg haben, dann ist das natürlich Schwachsinn. Also das sind nicht die Laufbahnen, um die es da geht, sondern es geht letztlich darum, Menschen nicht verelenden und verrotten zu lassen und ihnen einen eigenen Privatraum zuzubilligen und dass sie ihr eigenes kleines Leben irgendwie so gut wie irgend möglich führen können. Und das kann man schon schaffen. Also da haben wir manchmal auch zu hohe Fantasien, was dann so eine Beratung schaffen soll. Ne?
Ist das in anderen Ländern anders? Ist das in anderen Ländern anders oder ist das so ein typisch deutsches Symptom, dass man die retten will, also voll und ganz retten will?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen deutsch. Und es ist auch ein bisschen deutsch, bei uns gibt es irgendwie nur 0 oder 100. Ne? Mhm. Also du bist entweder auf der Straße oder du bist irgendwie was Tolles. Und die Wahrheit bewegt sich ja doch immer dazwischen. Und dass man mit kleinen Schritten glücklich sein kann und dass möglicherweise jemand mit einem Leben sehr zufrieden und dankbar und glücklich ist, mit dem ich nicht zufrieden und dankbar und glücklich wäre. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und da muss man seine Schlüsse draus ziehen und sagen, aber dann ist es doch gut, wenn es das gibt. Mhm. Auch ne, den kleineren da. So.
Ja, zumal die meisten Leute ja auch was aufdrängen wollen, was glücklich sein soll, wo sie selbst gar nicht mit glücklich sind, wo sie auch nur glauben, dass man glücklich sein müsste, wenn man das dann hätte oder sowas. Ne?
Das kommt noch dazu, dass die Glücksträume ja sehr, sehr relativ und sehr unterschiedlich sind. Ne? Ja.
Ich kenne jemanden tatsächlich persönlich, der hat jahrelang keine Wohnung, hat dann höchstens in Unterkünften geschlafen, aber der hat es jetzt auch geschafft, eine eigene Wohnung zu haben, auch richtig mit Einrichtung drin und so. Ja, der ist auch von der Straße runter, habe ich mich auch sehr gefreut.
Oh, das ist schön, cool. Wie ist es denn für diejenigen, die jetzt in der Corona-Zeit eben nicht im Hotel waren, sondern noch auf der Straße waren, war das schlimmer als in der sonstigen Zeit?
Kann ich schwer beurteilen, weil da müsste man die Leute fragen. Also was schlimm war jetzt in der Corona-Zeit für ganz viele, egal ob sie im Hotel oder in der öffentlichen Unterbringung waren, war natürlich, dass die irgendwie kaum Möglichkeiten hatten, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Also auch, ich sag mal, auch betteln oder Flaschen sammeln oder wenn es um Kunst verkaufen bei unseren Verkäuferinnen, haben wir das ja auch sehr stark gemerkt, ne? Dass einfach die Läden alle zu hatten und du wirst in den Kneipen nichts los und du wirst eben tagsüber auch vor den Geschäften relativ wenig los. Wenn du Glück hattest, hast du einen Stammplatz vor dem Edeka gehabt. Ne? Der hat nicht zugemacht, da konntest du immer stehen. Aber viele ja nicht. Und das war, glaube ich, für viele ganz schwierig. Und die Infrastruktur, also du musst dir einfach vorstellen, du lebst in der Innenstadt irgendwie in so einem Hauseingang, dann weißt du ja, wo du morgens deine Toilette findest. Mhm. Ja, das ist aber nur, wenn der Laden aufmacht, ne?
Ja.
Also, dass du da möglicherweise zu Karstadt hochgehst und dich wie ein Kunde irgendwie auf die Toilette begibst und dir dein Gesicht wäscht und vielleicht sogar die Zähne putzt, damit du, so, das ist ja nicht, wenn der Laden zu ist. Wo gehst du denn hin? Also diese ganze Struktur, auch wo holt man sich dann jetzt mal ein Brötchen oder sowas, das war ja alles weggebrochen. Und ich glaube, das war richtig, richtig schlimm.
Hat man die denn in den Hauseingängen liegen, schlafen lassen? Weil das ist ja, sonst ist ja immer so, dass es so ein Agreement manchmal ist, weil die ja morgens weg sind und dann ihren Platz auch wirklich sauber machen, dürfen sie da liegen.
Ja.
Jetzt, wenn das Geschäft nicht aufmacht, sind sie dann den ganzen Tag ja wahrscheinlich da gewesen. Ich war nicht in der Innenstadt, hab's nicht geguckt.
Ja, das geht mir ein bisschen ähnlich. Aber was ich gesehen habe, konnten die Leute da bleiben, ja. Ja. Hat ja auch niemand, da war ja auch sonst niemand, ne? Also das war, die Innenstadt war wirklich ein Elend. Und ich habe das übrigens an einer bestimmten Stelle selber mal so ein bisschen verspürt. Dann läufst du da durch die Stadt und dann kriegst du irgendwie Magengrummeln oder sowas, ne? Und bist unterwegs und suchst eine Toilette. Da ist ja nichts, weit und breit nichts, nur am Hauptbahnhof, ne? Ansonsten bist du ja da einfach verloren. Also wir haben unabhängig von den Läden überhaupt keine, und von den Cafés und so, haben wir überhaupt keine Infrastruktur mehr in der Stadt für solche Sachen.
Stimmt, früher gab es diese Pissoir-Häuschen und sowas, ne? Das gibt es nicht mehr, ne?
Genau, da sind ja heute Dönerbuden und Eisläden drin. Und
so. Oder eine Musikerinitiativen, ne? Singende Toiletten gibt es doch auch oder so, wie heißt das da irgendwie, ne?
ist alles auch schön, aber ehrlich gesagt finde ich, man merkt, an welche Grenzen man kommt, wenn man diese ganze Infrastruktur wirklich nur den Ladenbesitzern überlässt, ne?
Ja, und dass das nicht funktioniert, merken wir jetzt auch, ne? Weil wenn man da nichts mehr kaufen will, braucht auch keiner mehr in die Innenstadt zu gehen, ne?
Ja.
Da bin ich gespannt, wie sich die Innenstadt
Aber in der Nähe ist ein Toilettenhäuschen, so ein rundes. Sieht aus wie eine riesen Litfaßsäule, aber ist eine Toilette. Muss man rein, kann man da. Aber die sieht auch nicht so gut aus, sie ist sehr, sehr ungepflegt. Ja.
Ist denn der Mitternachtbusch ist aber gefahren in der Corona-Zeit, oder?
Der Mitternachtsbus ist gefahren. Das war ja auch wichtig, gerade auf diesem Hintergrund, ne, dass du dir ja nirgends richtig was besorgen konntest oder so. Da hat der Mitternachtsbus eben wenigstens Kleinigkeiten zu essen vorbeigebracht und was zu trinken und immer wieder mal ein Gespräch geführt, damit man den Kontakt halten konnte. Ne?
Vielleicht sagen Sie mal ein paar Takte dazu. Was ist das genau? Wie funktioniert das mit dem Mitternachtsbus?
Der Mitternachtsbus, der ist tatsächlich... fährt er jeden Tag, und das ist echt wahr, jeden Tag, auch Weihnachten und Silvester und sowas, jeden Tag abends durch die Stadt und fährt die sogenannten Platten ab, also die Orte, wo Menschen auf der Straße wohnen, und verteilt da Tee und mal Suppe oder Brötchen und so weiter. Und das ist auch ganz wichtig, um so ein bisschen Kontakt zu halten, weil über den Mitternachtsbus erfahren natürlich die Leute, die den rumfahren, immer auch nochmal über Problemstellungen und können auch mal dem Straßensozialarbeiter zum Beispiel sagen, du geh da morgen mal hin, der Willi hat Probleme, so, ne? Also in der Art und Weise passiert eben auch manches. Und wir haben damals auch den Mitternachtsbus eingerichtet, auch um zu sagen, also wir geben ein Zeichen, dass wir hingucken, und wir machen das mit ganz vielen Ehrenamtlichen, also der Mitternachtsbus fährt nur mit Ehrenamtlichen. Ich glaube, 140 oder sowas sind das. Wow. Und dann gibt es eine Koordinatorin, die ist hauptberuflich da, ne? Weil das ja alles irgendwie organisieren muss. Und wir machen das auch deshalb nur mit Ehrenamtlichen, weil es uns wichtig ist, dass möglichst viele Menschen in Kontakt mit diesen Problemstellungen und dieser Problemsituation kommen. Und die erzählen in ihren Freundeskreisen weiter, hör mal, guck mal, und ich mache das und und kriegen eine andere Haltung zu einem Thema, wovon die meisten sonst eher nichts wissen, ne? Oder einfach nur so ihre Vorurteile haben, was man auch niemandem übel nehmen kann. Ja.
Ja, wir haben ja schon die unterschiedlichsten Inklusionsthemen hier gehabt, und ganz oft ist immer, oder eigentlich überall ist immer das Thema, dass die Menschen das ignorieren. Also sie ignorieren nicht das Thema, aber sie ignorieren die Menschen. Ne? Also die behinderten Kinder, solange sie klein sind, sind sie süß, dann wird auch, guck mal, der ist so niedlich und sowas. Aber wenn dann in so einem Alter kommt, wo das Niedliche weg ist, dann wird er auch gerne weggeguckt. Dann spielen die anderen Kinder nicht mit, oder die Eltern sagen auch, nee, der kann ja gar nicht, sagen sie denn die anderen Kinder. Und das ist ja bei Obdachlust ja noch mehr. Ne? Die will man ja nicht sehen, das ist ja schmuddelig, dreckig, und dann gucken die Leute weg. Ne? Dabei ist ja auch da, dass man hingucken und vor allen Dingen Kontakt aufnehmen, also mit ihnen mal reden, ne? dass sie dazugehören. Das ist immer so bitter, ne? dass die Menschen einfach so denken, oh, das ist Abschaum im wahrsten Sinne des Wortes, sagen ja viele Leute dann auch. Ne? Das ist schlimm, finde ich. Also.
naja, man hält sich damit dann, innerlich hält man sich die Leute auf Distanz, weil man dann sofort damit das Gefühl verbindet, das kann mir nicht passieren. Das ist natürlich Unsinn, das kann jedem passieren. Ne? Also ich hab das bei einem Typen erlebt, der war mal Ingenieur bei Airbus, ne? Und er hat sich überfordert, hat zu viel gearbeitet, dann wollte er die Träume seiner Frau und von ihm erfüllen und von den Kindern, hat ein Haus gekauft, das war viel zu teuer. Dann musste er noch mehr arbeiten, um das irgendwie auch abbezahlen zu können, war enorm unter Stress am Job. Was passierte dann? Seine Frau war total frustriert, weil er sich zu Hause nicht mehr sehen ließ und nur noch arbeitete und hat ihn verlassen mitsamt den Kindern. Und dann saß er da mit dem zu teuren Haus und der zu vielen Arbeit und hat angefangen zu trinken vor Frust. Und irgendwann hatte er auch das Haus und die Arbeit nicht mehr, weil er eigentlich nur noch betrunken war. Und er ist auf der Straße gelandet und war da mehrere Jahre unterwegs, bis er dann irgendwann den Schritt wieder rausgeschafft hat über Beratung und so. Aber ja, Airbus-Ingenieur, ne? Also gibt's auch sicher aus anderen Firmen, aber wo man sagen würde, na ja, hast studiert, hast einen tollen Job, hast eine Familie und so. Und zack, ist alles weg. Kann passieren.
Das ist krass.
Da steckst du überhaupt nicht drin. Ne?
Ja, das ist... Naja, und klar, wenn du da in so einem Bus fährst und du siehst das hier hinter, da hast du einen anderen Blick da drauf. Das ist gut, dass das Ehrenamtliche machen und vor allen Dingen auch weitertragen und so. Es wird ja jetzt auch viel berichtet, die Medien sind natürlich allgegenwärtig und das Thema ist natürlich auch immer allgegenwärtig. Wie stehen Sie denn zu diesen Aktionen im Fernsehen, wo denn so Promis mal für 3 Tage Platte machen? Ist das ein gutes Konzept oder ist das eher kontraproduktiv?
Und ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich weiß, ich glaube, Judith Rakers hat das mal gemacht. Die hat NDR, aber... Genau. Die ist ja seit langem Hinz und Kunst sehr eng verbunden. Ne? Und da fand ich das irgendwie ganz glaubhaft, weil die, und die hat ja auch dann abgebrochen und hat gesagt, das halte ich überhaupt nicht aus und hat das sehr offen auch kommuniziert. Ist ja ein bisschen schwierig. Das kann leicht auch Zoo werden. Ne?
Ja, ja.
So, und so eine, da zeigt man nochmal, was für ein toller Typ man ist.
Ich habe es ein paar Mal geguckt bei RTL oder wo das irgendwo läuft, weiß nicht, Hartes Deutschland, wie das immer alles so heißt. Und es ist sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt da auch da wieder die Leute, die da hingehen und sagen, ja, die müssen nur den Arsch hochkriegen, dann können die auch wieder. Und wenn die eine Perspektive haben, dann machen die auch. Und die dann nach 2 oder 72 Stunden, wie das dann immer geht, sagen, nee, das ist doch nicht so. Es kann nicht jeder alles machen, wenn er nur will. Und einige verstehen es einfach überhaupt noch nicht. Die rennen da durch und brechen dann auch ab und sind dann zynisch und was weiß ich was. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Hängt wirklich sehr stark vom Menschen ab. Ne? Und natürlich auch vom Sender, der das bringt.
Ja gut, es ist natürlich, die zählen natürlich auch auf Unterhaltung ab so ein bisschen. Ne? Also da wollen die natürlich auch so ein bisschen Quote haben und dann wird halt vieles so ein bisschen sehr verdreht und das geht dann halt zulasten von denen, ne? Also die dann wirklich in der Situation sind.
Ja, so Hartes Deutschland, was sie denn auch mal zeigen, Brennpunkt Bahnhof und sowas, ne?
Ich habe das mal geguckt, aber ich fand das dann irgendwie voll schrecklich irgendwie.
Hat sich dann so ein bisschen was getan in den letzten Jahren? Ist die Bereitschaft, das anzunehmen, Kontakt aufzunehmen, größer geworden oder schlechter? Merkt man da was? Jetzt will ich sag mal von den Menschen zu den Obdachlosen, also von denen, die in Häusern und so, also die normal leben, sagen wir mal in Anführungszeichen.
Nee, ich glaube eher nicht. Also weil es natürlich, das löst ja auch Hilflosigkeit aus, wenn man das Gefühl hat, es sind so viele und es werden immer mehr und man kann eigentlich gar nichts tun, dann versucht man es eher weg zu ignorieren. Also das merke ich ja auch an mir. Ich weiß noch vor vielen Jahren, ich war mal mit, also tief im letzten Jahrtausend, da war ich 17, da war ich mal in Indien. Also zum ersten Mal in meinem Leben eine große Reise und dann auch gleich noch nach Indien. Aber es musste man damals, so war so 70er Jahre, 80er Jahre, dann musste man nach Indien. Oh, so what? Und jedenfalls, ich war total erschüttert von den Leuten, die da irgendwie auf der Straße wohnten und mich anbettelten und sowas. War ich überhaupt nicht gewohnt. Ich glaube, heute ist es bei uns immer noch nicht so schlimm wie in Indien, aber ich denke manchmal so, wenn ich durch die Straßen laufe, Wahnsinn, man gewöhnt sich an alles. Und was passiert ist, wenn man sich gewöhnt, man härtet sich auch ab. Mhm. Man guckt weg, man denkt so, also vor vielen Jahren, als mich dann der erste Mensch mal auf einer Straße in Deutschland anbettelte, ich war total schockiert. Und dann weiß ich gar nicht, aber wenn du nichts gegeben hast, hast du ja ein super schlechtes Gewissen gehabt, ne? Weil du irgendwie dachtest, was bin ich für ein Schwein und sitze hier auf meiner Mark oder was immer das war, anstatt das jetzt zu vergeben. Aber heute sind es ja, also hat man ja das Gefühl, es sind so viele Leute und man wird irgendwie zumindest im Bahnhof rum dauernd gefragt und dann macht man sich kalt und hart. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung.
Das Blöde ist natürlich auch, also wie ich zum Beispiel als schlecht sehender Mensch, kommt jemand auf mich zu, fragt mich irgendwie nach einem Geld oder so. Ich kann ja zum Beispiel gar nicht unterscheiden, ist das jetzt wirklich jemand, der wirklich hilfebedürftig ist oder ist das jemand, der das organisiert macht. Also es gibt ja leider auch dann Leute, die das bewusst sich obdachlos darstellen, aber sind sie gar nicht, die wollen einfach nur Geld machen. Und das ist natürlich dann wieder das Blöde, dass man das nicht unterscheiden kann manchmal, ne?
Aber ich behaupte mal, also ich weiß es nicht, aber ich behaupte mal, ich kann das auch nicht unterscheiden. Und das ist, glaube ich, nicht so eine Frage, ob du sehen kannst, sondern irgendwie, manche sind einfach auch geschickt und ich glaube, wir müssen das auch gar nicht unterscheiden. Also ich habe mal gedacht, was richtig gut ist, ich mache das leider nicht immer, weil ich das oft vergesse, so, aber was eigentlich richtig gut ist, ist, wenn du in die Stadt fährst, dann guck vorher in dein Portemonnaie und nimm alles raus, was weniger als ein Euro ist. Münzen kleiner als ein Euro. Und die steckst du dir in eine Tasche. Also eine Hosentasche, wenn du eine Hose hast. So. Und das ist das Geld, was du verteilst im Laufe des Tages. Und wenn die Leute Glück haben, ist es gerade mal, weil du viel Kleingeld hast, sind es 5 Euro. Und wenn du mal wenig Kleingeld hast, hast du eben wenig Kleingeld. Dann verteilst du nicht so viel. Aber ist sozusagen so eine Regel, wo man sagen kann, da kann man eigentlich ganz gut mit leben. Und wenn es Geld dann alle ist, ist es alle.
Aber
ist besser. Bitte?
Nee, genau, das finde ich eine sehr gute Idee. Und für mich ist immer so der Punkt, dass ich denke, na gut, wenn der mich jetzt ein bisschen verarscht, das Problem ist aber ja, die Leute, die mich dann verarschen, ja, denen geht es ja trotzdem dreckig. Es ist ja nicht so, dass man dass man sagen kann, hier, die bereichern sich. Bereichern tun sich dann vielleicht irgendwelche Clan-Chefs da dran, die dir alle auf die Straße schicken. Das ist das
wahrscheinlich.
Perfideste an der ganzen
Geschichte. Auf jeden
Fall
voll das organisierte Dings halt, ne? Es ist halt Verbrechen halt so.
Aber das macht natürlich auch viel Solidarität kaputt, ne? Wenn jetzt gerade, genau. Sie sind ja Herausgeber von Hinz und Kunst, wenn man dann auf dem Bahnhof die Jungs und Mädels haben, die dann eine Hinz und Kunst sich irgendwo gekauft haben und dann so tun und dann immer, vor allen Dingen, die sind ja dann so penetrant, die lassen einen ja gar nicht in Ruhe und das macht doch viel kaputt, oder nicht?
Doch, das ist auch richtig gefährlich. Also wir haben auch manchmal tatsächlich bei Hinz und Kunst, im Moment ist ein bisschen ruhig, weil ja auf dem Bahnhof nicht viel los ist im letzten Jahr gewesen, ne? Aber davor gab es mal eine ganze Zeit, da war das ziemlich heftig, wo Leute auf dem Bahnhof penetrant gebettelt haben mit einer Hinz und Kunst in der Hand und wir dann plötzlich bei Hinz und Kunst so Rückmeldungen kriegten, wie ich werde diese Zeitung nie wieder kaufen und ich will mit euch nichts zu tun haben und so, wo man dann mühsam erklären muss, Leute, wir sind natürlich nicht verantwortlich, wenn sich jemand eine Hinz und Kunst kauft und damit loszieht und bettelt, sondern wir sind verantwortlich, wenn wir das denn überhaupt sind, für diejenigen, die einen Hinz und Kunst Verkaufsausweis um den Hals haben. Ne? Die gehören zu uns. So. Und ihr tut gut daran, bei den Leuten Hinz und Kunst zu kaufen, die den Ausweis tragen, vielleicht auch die Weste, die man klar erkennen kann als Hinz und Kunstverkäufer. Und vor allen Dingen, was man nie machen darf, was immer wieder so eine Masche ist, man will die Hinz und Kunst kaufen, dann heißt es, oh, ist meine letzte. Das ist aber jetzt meine letzte. Und da muss man sagen, und ich will sie trotzdem. Weil was wir hier machen, ist gerade ein Deal. Weil du bist nämlich Hinz und Kunstverkäufer und nicht Bettler. Und du hast mir hier gerade eine Zeitung verkauft und die kaufe ich jetzt auch. Und wenn es gerade kein Hinz und Kunstverkäufer ist, der seine einige Zeitung los wird, dann kauft immer drauf gucken, dass auch der Monat stimmt. Also dass man nicht eine Zeitung von vor 3 Monaten kauft. Oder so. Ne? Das finde ich wichtig, weil Hinz und Kunst ist ja nun gerade ein Projekt, bei dem es genau darum geht, dass Menschen, die da mitarbeiten, eine Struktur in ihrem Leben kriegen, kleine Einkunftsmöglichkeit haben. Die müssen die Zeitung selber kaufen und weiter verkaufen. Und das gibt vielen Halt und Würde. Und wenn man dann Leute damit betteln lässt, dann diskreditiert man im Grunde genommen das System und zerstört es. Das wäre schade.
Das stimmt. Was ich mich gerade so frage, wo wir so miteinander schnacken, was sagt denn der Gott dazu, zu dem ganzen Elend, was auf der Straße ist? Ich meine, der kann da nichts für, ich weiß, das sind wir Menschen, aber was sagt ihr Gottglaube dazu?
Also ich weiß nicht, ob Gott was zum Thema Obdachlosigkeit sagt. Ich glaube, dass wir alle wertvolle und gewollte Geschöpfe sind. Also die Vorstellung, dass diese Welt jetzt nicht in 7 Tagen, sondern dass diese Welt insgesamt eine Schöpfung Gottes ist und dass hinter allem, was lebt, sozusagen der liebevolle Wille steht, ich will, dass das lebt. Das ist uns doch hoffentlich Ansporn genug, mit allem, was lebt, auch so würdevoll umzugehen, wie es das verdient. Und das betrifft uns Menschen allesamt, wie wir sind, aber das betrifft auch den Rest unserer Schöpfung. Also auch die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, mit Masttieren, Masttierhaltung und sowas, ist ja alles andere als würdevoll und in irgendeiner Weise das Geschöpf würdigend.
Erschüttert das manchmal Ihren Glauben, wenn Sie das sehen, zu was der Mensch doch alles fähig ist, dass Gott vielleicht doch in den 7 Tagen nicht alles richtig gemacht hat?
Naja, ich weiß nicht, ob das Gottes Schuld ist, sondern was wir... Es ist sozusagen die Schattenseite der Freiheit, die wir haben. Ne? Ja, also die Alternative ist ja sozusagen, dass Gott uns von morgens bis abends sagt, was wir Gutes und was wir tun sollen. Ne? Mach jetzt dieses, mach jetzt das, mach jetzt jenes. Dann kannst du immer sagen, ich habe nie was falsch gemacht, ich habe immer gemacht, was der Chef mir gesagt hat. Das ist ja nicht, das macht ja unsere Würde nicht aus. Unsere Würde macht ja unsere Freiheit aus. Aber die Tatsache, dass wir frei sind, bedeutet eben auch, dass wir verdammt viel Mist bauen. Und wir müssen sozusagen lernen, unsere Freiheit zu nutzen, das Gute zu tun. Wird uns ja gerade beim Thema Klima jetzt auch intensiv beschäftigen. Und ich glaube, dass Gott an vielen Stellen mitleidend ist. Also ich glaube ohnehin nicht, dass Gott sozusagen der große Zampano ist, der alles am Fäden ziehen kann und alles macht, sondern für mich ist das der starke, bejahende und liebende Wille hinter allem, was ist. Und auch mitleidende Wille, der hinter allem ist.
Wo sitzt das? Sitzt da oben oder wo ist er zugange?
Ach, das...
ich frage deswegen, ich mache gerade ein Programm, das heißt, ach Gott ist noch der Arbeitstitel, aber da geht es darum, wer ist Gott eigentlich, wo ist er, was ist Leben nach dem Tod, ja. Weil so ganz viele, ich frage immer ganz viele Leute, was ist für dich eigentlich Gott, und die meisten Leute sagen erstaunlicherweise immer nur, was es für sie nicht ist. Nein, das ist ja nicht, das ist,
ja.
Aber kaum einer sagt so genau, was es für ihn ist. Ne? Und deswegen finde ich das spannend, wenn jetzt habe ich ja mal einen, der hat mit ihm ja schon, also Nächte weiter
verbracht. Genau. Deshalb sage ich ja, also was für mich Gott ist, ist einmal der liebende Wille sozusagen hinter allem, was ist. Und also wenn Sie fragen, wo Gott ist, dann kann ich das gar nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich in Gott geborgen fühle und dass ich in diesem Gefühl lebe, was Margot Käßmann hat es ja auch mal so schön gesagt, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ist nicht von ihr, hat sie wieder von jemand anderem zitiert, aber es ist trotzdem ein guter Spruch, finde ich, der mein Lebensgefühl das ganz gut wiedergibt. Ich habe das Gefühl, in Gott ist mein Leben einfach in guten Händen. So. Und in diesen guten Händen wünsche ich einfach jedes Leben. Und deshalb ist das Mindeste, was man machen kann, zu beten. Ne? Also ich habe das manchmal, wenn Leute kommen, die irgendwie keinen Kontakt mehr zu ihrem Patenkind haben oder sowas. Sag, was soll ich nur tun und habe keinen Kontakt mehr? Und dann sage ich, dann hülle doch dein Patenkind auf Distanz in den Mantel deiner Liebe und bete für dein Patenkind. Zünde eine Kerze an, sende gute Gedanken und sozusagen umgib es mit Gott. Das geht immer.
Jetzt sehe ich und gerade, dass hier bei uns das Lämpchen angegangen ist. Das heißt, wir sind auf der Zielgerade. Aber jetzt, wenn wir schon mal einen Pastor hier haben, können wir ja vielleicht mal, dass Sie noch das Wort zum Donnerstag, wir werden ja mal Donnerstags ausgestrahlt, heute, wir sind Montag, nehmen wir auf, aber Donnerstag strahlen wir aus. Haben Sie noch mal Lust, so ein Wort zum Donnerstag, so ein paar zum Thema Menschlichkeit, irgendwie 2, 3 Sätze, die Sie uns und unseren Hörern mitgeben wollen? Kommt jetzt auf den falschen Fuß, ne? Aber nützt ja nichts. Als Pastor muss einer
auch sagen können. Muss man können als Pastor. Ne? Ich muss gerade mal meine Gedanken sortieren. Ja, wir haben ja gesprochen über wohnungslose Menschen. Ihr macht hier einen Podcast zum Thema Inklusion. ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer, also ich bin schwul und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das war, als Jugendlicher in der Lüneburger Heide tief im letzten Jahrtausend, damit klarzukommen und sozusagen mit der Frage klarzukommen, wieso bin ich, wie ich bin? Also im Grunde genommen ja die Frage, macht Gott Fehler? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott keine Fehler macht, sondern dass wir alle, jede und jeder, geliebte Geschöpfe Gottes sind. Und dass wir einander alle Aufgabe sind. Also wir sind uns auch sozusagen in der Fürsorge zugewiesen. Und weil wir alle nicht vollkommen sind und alle nicht perfekt sind, sind wir im Übrigen auch alle assistenzbedürftig. Ich kenne niemanden, der nicht assistenzbedürftig ist. Wir brauchen alle Unterstützung. Also mindestens von Gott, aber meistens von unseren Mitmenschen und um uns herum. Und dafür ein Auge zu haben und zu sagen, wir sind alle nicht vollkommen, wir sind aber alle geliebt. Und zwar geliebt nicht wegen unserer Vollkommenheit, sondern einfach, weil wir sind, wie wir sind. Und wir sind einander angewiesen, füreinander zu sorgen und uns im Blick zu haben. Das wäre doch schön, wenn wir das dann am Donnerstag mal beginnen und vielleicht sogar schon eher zu sagen. Und ganz, also was mir immer gut gefällt, ist, wenn ich die Fantasie habe, Gott ist König, dann sind wir alle Prinzen und Prinzessinnen im Reiche Gottes. Und das wäre schön. Also,
möchte Prinzessin Tamara jetzt noch ein Wort dazu sagen? Oder?
Ich glaube, da kann man gar nicht mehr wirklich was hinzufügen.
Dann würde ich sagen, schließen wir diesen schönen Podcast mit einem dreifachen Amen, Amen, Amen von uns allen dreien. Und wünschen allen eine schöne Restwoche, weil das ja Donnerstag ist. Und viel Glück, schönes Leben und achtet auf eure Mitmenschen. Dann geht es uns allen ein Stück besser, oder? In diesem Sinne.
Oh. Amen. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.